Und ich würde jetzt noch ein paar Dinge hinzunehmen, die man so unmittelbar nicht sieht, aber wenn wir in diesem Eisbergmodell denken, was ist eigentlich drunter noch? Dann muss man sagen, die moderne Medizin und auch die Gesundheitspolitik, so wie ich sie wahrnehme, hat überhaupt kein Menschenbild. Es gibt kein Menschenbild, ja. Medizinstudenten studieren auch nicht Anthropologie, ja. Auch nicht mehr Philosophie, ja. Philosophie war bis 1870 als Philosophikum das, was Mediziner später dann als Physikum machten. Das wurde abgelöst. Ja. Es wird weitestgehend so ein Maschinenparadigma, der Mensch als komplexe Maschine oder als Maschinenpalast, mit der Folge eines wahnsinnigen Reduktionismus vertreten. Und das betrifft dann oft auch noch das Wissenschaftsverständnis, dass selbst Virchow hat sich dagegen gewehrt, dass Medizin als Naturwissenschaft falsch verstanden wird. Medizin ist immer auch Geisteswissenschaft. Ja. Medizin ohne Philosophie hat, wie wir durch Karl Jaspers ja schon gehört haben, hat dazu geführt, dass wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Und ein Theologe und Philosoph, Iwan Illich, auf den ich auch noch komme, spricht von der Iatrogenesis, Iatros der Arzt im Griechischen, das heißt von klinischen, sozialen und kulturellen verursacht oder durch diese Faktoren verursachte Pathologien. Das heißt, durch das System geschaffene Pathologien. Und das brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht nochmal anzuführen, steht hier zum Schluss aber nochmal da. Wir haben fast keine Nachhaltigkeit, wir arbeiten hauptsächlich symptomatisch, nicht wirklich kausal. Und die Resilienz ist ein Riesenproblem. Deshalb der Sachverständigenrat der Bundesregierung, Gerlach war lange der Leiter, auf den komme ich auch noch, der Sachverständigenrat hat deshalb klar zum Ausdruck gebracht, in seinem jetzigen Gutachten im Januar vorgelegt, Resilienz des Gesundheitssystems und Resilienz der Bürger ist das Thema Nummer eins, das Zukunftsthema, wenn wir von Gesundheit sprechen möchten. Ja, hier der Fachkräftemangel, nur mal auf Europa bezogen. Das sind Zahlen von Anfang des Jahres. Die sind wirklich erschreckend. Ich lese einfach mal vor. Die WHO rechnet mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, mit langen Wartezeiten, mit zahlreichen vermeidbaren Todesfällen und sogar mit dem Zusammenbruch einzelner Gesundheitssysteme. Nicht in der Welt, sondern in Europa. Anderswo sieht es natürlich noch schlechter aus. Ja. In dem Gutachten wird von einer Katastrophe gesprochen. Und es wird darauf hingewiesen, dass mit der Lösung der Probleme in der Pflege auch die Zukunft und Entwicklung unserer Wirtschaft eng verbunden ist, unsere Gesellschaft, unsere Kultur. Und der Regionaldirektor für Europa der WHO, Hans-Henri Kluge, hat das dann nochmal in einem Fazit zusammengefasst. Ich verzichte hier, das vorzulesen. Sie können sich das alles anschauen auf meinen Folien. Wozu führt das? Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich funktioniert. Nein, ich glaube nicht. Ja. Eine Frage, was wäre, überlegen wir doch mal, wenn ein Gespräch, Christoph, du hast ja schon darüber gesprochen, ja, wie ein Medikament anerkannt würde. Und dazu gibt es auch Studien hier von der Vorsitzenden des Hausärzteverbands Baden-Württemberg. Wenn hausarztzentrierte Versorgung ein Medikament wäre, dann wäre das ein Blockbuster. Dann würde das jeder nehmen. Das heißt, wir können auch die Effektstärke von Zuwendung, Giovanni Maio spricht ja von Zuwendung, ohne Zuwendung ist alles nichts, sagt er. Wir können auch den Effekt eines Gespräches bewerten, aber in der Bezahlung wird das nicht berücksichtigt. Und selbst Herr Lauterbach sagt, ich sehe mich in der Pflicht, jetzt muss gehandelt werden. Die sogenannte sprechende Medizin, das finde ich ein bisschen anmaßend, die sprechende Medizin ist ein eigenes Forschungsparadigma. In den USA ist es sowas von gut erforscht, ja, ist kein Luxus, sondern einfach eine bessere Medizin. Da hat er recht. So, es gibt jetzt eine große Studie von der Cambridge University und demnach ist Deutschland auch nicht Spitzenreiter, was die Zeit im Sprechzimmer betrifft, sondern Wir liegen ziemlich weit hinten mit 7,6 Minuten. Natürlich, Schlusslicht sind wir nicht. Das ist Bangladesch mit 48 Sekunden. Allerdings ist die Medizin dort auch ein bisschen anders aufgebaut. Ja. Schweden und die skandinavischen Länder überhaupt sind weit über 20 Minuten. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und das innerhalb von Europa. Problem Bürokratie. Nach Studien der KBV, Kassenärztliche Bundesvereinigung, 61 Arbeitstage pro Jahr und Praxis bei 251 Werktagen. Das heißt, 24% der Arbeitszeit macht ein Arzt für Verwaltung. Das Schlimme ist jetzt, und Matthias, da bin ich jetzt bei der KI auch, ja, Digitalisierung. Es das heißt ja immer, ja, die KI nimmt uns dann die Arbeit ab und dann haben die Ärzte viel mehr Zeit für die Patienten. Wir haben hier auch von der KBV 2022 erhoben, dass der zeitliche Aufwand für die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die Politik ist ja wild, wenn es darum geht, das jetzt durchzusetzen. Dadurch ist der zeitliche Aufwand für Ärzte gestiegen. Einige verzweifeln daran, ja, gehen sogar aus dem System der KV raus. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat sogar einen Bürokratieindex, wo jährlich einmal etwas vorgestellt wird. Wenn wir uns das anschauen, es ist einfach nicht nur erschreckend, es ist fast zum Weinen. Ja. Was da an hausgemachten Problemen entsteht. Jetzt was Paradoxes. Was passiert, wenn Ärzte streiken? Es sterben weniger Menschen. Das ist jetzt natürlich eine Provokation. Allerdings, die Quelle ist Lancet, nein, British Medical Journal. Das ist eine Studie in 16 Ländern. Man könnte das jetzt erklären, warum das so ist. Es hat nichts damit zu tun, dass Ärzte bewusst Patienten killen, ja? Sondern es hat damit zu tun, dass im Falle von Streiks die Notfallversorgung natürlich funktioniert. Ja? Das wäre ja unethisch. Ja? Das würden Ärzte, auch diejenigen, die streiken, nicht machen, sondern es werden bestimmte invasive Eingriffe, aber auch invasive Diagnostiken verschoben. Und so hat man dann also eine entsprechende Änderung. Also das ist ja schon eine alte Studie aus den 90er Jahren, immer wieder repliziert worden. Man kommt immer wieder zu diesen erschreckenden Ergebnissen. Aus dem Grunde, innerhalb der Medizin aus den USA kommt, haben wir jetzt weltweit diese Initiative Klug entscheiden, Choosing Wisely auf Englisch. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin ist da federführend in Deutschland. Und das bedeutet dann, dass man manchmal auch etwas unterlässt. Das heißt, ein Mehr kann manchmal auch ein zu viel sein und es kann sogar schädlich sein. In dem Original aus den USA, less is more. Und das erinnert mich sehr stark an die antike Heilkunst. In der antiken Heilkunst gab es drei Grundsätze. Der erste lautete, vor allem nicht schaden. Und der zweite Grundsatz lautete, vorsichtig sein. Und der dritte Grundsatz lautete, heilen. Aber das war an dritter Stelle. Ich glaube, heute ist es umgekehrt. Ja. Immer sofort was drauf und dann mal schauen, was wird. Ich übertreibe natürlich, aber manchmal muss man zuspitzen, um die Probleme zu benennen. Ganz kurz zur künstlichen Intelligenz. Marlene und ich waren vor 2 Wochen auf dem Kongress Humane KI in Oldenburg und wir haben dort eben aus der Sicht der Medizin und der Gesundheitsthemen vorgetragen. Natürlich gibt es künstliche Intelligenz auch schon im Bereich Medizin und Gesundheit und zwar zuhauf. Ja. Wir würden das so ausdrücken. In dem Bereich herrscht so etwas wie eine Goldgräberstimmung. Wirklich wie im Wilden Westen vor 150 Jahren. Ja? Ohne Ethik. Alles, was machbar ist, wird gemacht. Alles ist erlaubt. Und um hier mal ein Beispiel, Matthias, ergänzend zu dem, was du sagtest, KI wird ja auch eingesetzt in Bereichen, wo wir mit künstlich erzeugten Gehirnen arbeiten, die im Reagenzglas aus lebenden Zellen gezüchtet werden. Und da haben wir mittlerweile ein riesengroßes ethisches Problem. Aus diesen Zellen entstehen dann Mini-Gehirne, die nennt man so, die Bewusstsein entwickeln. Dafür gibt es medizinische Tests. Ja, die reagieren, die sind schmerzempfindlich, aber die haben keinen Körper. Ja? Außerhalb dieser Zelle sind ja auch im Reagenzglas. Nach 8 Monaten sind das schon ziemlich große Verbünde. Und irgendwann, das haben die Ethikkommission entschieden, müssen die dann auch, damit sie sich nicht entwickeln können, müssen die auch entsorgt werden. Getötet werden, genau. Abgetötet werden, ja. Genau. Und da gibt es jetzt sogar Empfehlungen, die zu narkotisieren. Und da muss man sich mal vorstellen, was wir da machen, ja. Also das ist nicht nur Gott spielen, das ist irgendwo das Gegenteil, ja, ins wirklich Diabolische zu gehen. Ich habe das mal so formuliert, und das ist das, so kann man das verstehen, warum auch Ärzte, Mediziner, also Wissenschaftler so versessen darauf sind, KI anzuwenden. Nichts korrumpiert mehr als der Gedanke und das Gefühl der Machbarkeit. Das ist das Schlimmste überhaupt, ja, was Menschen passieren kann. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz, auch hier möchte ich das ergänzen, was Matthias sagte, für mich ist künstliche Intelligenz Ausdruck des menschlichen Narzissmus. Ich wollte eigentlich schreiben, eines übersteigerten Narzissmus, aber Narzissmus ist ja immer übersteigert, ja. Aber sozusagen eines Supernarzissmus anstelle fehlender natürlicher Weisheit. Und es fällt ja auch auf, die großen Entwickler und Unternehmer, das sind meistens Männer. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die ein Problem mit ihrer natürlichen Weisheit haben und so stolz auf sich sind, ja, wenn sie dann etwas entwickelt haben, was alles übertrifft. Und das ist natürlich Narzissmus. Und Narzissmus ist immer etwas unglaublich Gefährliches. Ja, Professor Eckernkamp, der ist Chirurg, Chef des Berliner Unfallkrankenhauses, jemand, der in der Politik eine Menge auch zu sagen hat, hat das mal so gesagt: Alles, was digitalisiert werden kann in der Medizin, wird auch digitalisiert. Trotzdem fragt er sich, gibt es da Grenzen und wie wollen wir damit umgehen? Und er hat als ethisches Prinzip, was wir, glaube ich, alle unterstützen würden, nicht die technische Machbarkeit oder ökonomisches Kalkül dürfen ausschlaggebend sein, sondern das Prinzip, Menschen in der Not zu helfen und Leid zu lindern. Das ist die Aufgabe der Medizin. Punkt, nicht mehr und nicht weniger. Und das Bedrohliche, wenn wir an KI und andere Dinge denken, ist nicht das technische Potenzial, sondern das Bedrohliche sind die Menschen dahinter, wie Elon Musk und andere. Wobei ich mich wirklich frage, wie kann eine Zivilgesellschaft, eine Gesellschaft mit so einer unglaublichen Kultur, wie wir heute im 21. Jahrhundert, es überhaupt zulassen, dass es Menschen gibt, die nicht 100 Millionen oder 1 Milliarde an eigenen Mitteln zur Verfügung haben, sondern Hunderte von Milliarden und die damit ja nicht nur ja, für sich und ihre Familien saus und braus leben können, sondern die damit die Geschicke der Menschheit beeinflussen können. Ja? Also das ist für mich etwas, was ich nicht verstehe. Ja? Ja, denken wir jetzt aber mal an das Prinzip, wir wollen immer mehr digitalisieren. Wohin führt das eigentlich, wenn wir immer mehr digitalisieren? Es führt vor allem dazu, dass wir immer mehr digitalisieren. Denn es entstehen immer mehr Daten, die durch weitere Digitalisierung bewältigt werden müssen. Also ein Circulus Vitiosus bzw. ein Exzess. Und das ist ja heute auch das Problem. Es ist dann, ich benutze hier mal eine Redefigur von Frau Merkel, es wird dann auch alternativlos. Und das hat der Theologe und Philosoph Iwan Illich, den ich vorhin erwähnt habe, sehr schön erkannt. Er sagt nämlich, er hat das in den 60ern am Beispiel des Verkehrs aufgezeichnet, später dann für die Medizin auch. Er hat es ganz klar gesagt, wenn wir immer mehr Autobahnen bauen, um den Straßenverkehr zu entlasten, hat das die einzige Folge, dass immer mehr Autos fahren werden. Ja? Wir haben dann die Illusion, dass wir schneller vorankommen, aber wenn wir doch mal realistisch sind, ja, wir kommen heute langsamer voran als vor vielleicht 30 oder 40 Jahren. Was sagt denn der Ethikrat? Bin entsetzt gewesen. Ja? Ich meine, Nida Rümelin ist drin, Frau Büchser aus der Medizin. Ja? 287 Seiten. Es gibt ein paar kluge Gedanken. Die Marketingkampagne ist sehr gut geglückt. Ja? Die verkaufen sich unglaublich gut, machen auf schlau. Aber was steht in diesem Gutachten zur KI? Nehmen wir ein Beispiel. Das ist eine Empfehlung des Ethikrats. Einer der wenigen medizinischen Handlungsbereiche, in denen KI-basierte Systeme zum Teil ärztliches bzw. anderes Gesundheitspersonal mitunter weitgehend oder vollständig, also ich betone es, vollständig ersetzen können, ist die Psychotherapie. Der einzige Bereich in der modernen Medizin, wo das Gespräch überhaupt noch eine Rolle spielt, ja. Also, wir müssen uns, glaube ich, damit beschäftigen. Ja? Da brauchen wir wirklich eine Gegenposition. Ja? Und das Gleiche dann der Ethikrat weist darauf hin, und hier wird ein Narrativ bedient, was wir kennen, ja, das kam hier ja auch schon vor, wenn wir jetzt nicht mitmachen, dann machen die Chinesen und dann wird es viel schlimmer. Das heißt, der Datenschutz ist viel zu rigide und wir brauchen da eben halt aus gemeinwohlorientierten Gründen jetzt eine Lockerung, weil wir Menschen viel mehr helfen können. Ich halte das für also sehr, sehr fadenscheinig. Und es gibt jetzt sogar ein neues Wort. Seht ihr das hier in dem ersten Absatz? Das Wort gemeinwohlorientierte Datensekundärnutzung. Rhetorisch echt interessant, ja, wie man Menschen irreführen kann. Und dann wird eben noch ein Bewusstseinswandel angemahnt, weg von einer vornehmlich individualistisch geprägten und damit verkürzten Perspektive. Das ist also schlecht, ja. Ja, hin eben zu den gemeinwohlbasierten Überlegungen, die aber dann auch so etwas wie Ausgleich bringen. Und da sind wir bei dem, was Ivan Illich, der Theologe und Philosoph, die Nemesis der Medizin nannte. Irgendwann kommt die Nemesis, ja, die ist immer da, ja. Das heißt die Rache. Und das System rächt sich selbst. Er sieht das so durch Ökonomisierung, Entkulturalisierung, Technisierung der Medizin, aber auch durch eine Medikalisierung des gesamten Lebens, sodass eine Art Medizintechnokratie herrscht. Ich glaube, einige kennen diesen Roman von Juli C. Da geht es ja um eine Gesundheitsdiktatur, die sehr viel mit dem chinesischen Modell zu tun hat, ist vor 20 Jahren schon erschienen, ist uralt. Und hier ist aber nochmal interessant, wenn man aus philosophischer Sicht überhaupt versuchen würde, auszudrücken, was heilen bedeutet, dann ist es für Ivan Illich eine meist traditionelle Art und Weise, Menschen zu pflegen und zu trösten, während sie genesen. So, und da sind wir jetzt beim Thema auch der Cura. Hier nochmal aus einigen Quellen, insbesondere rechts das Buch, ein sehr bekannter britischer Arzt, der kurz vor der Pandemie übrigens das Buch geschrieben hatte, hat Can Medicine Be Cured, also kann Medizin überhaupt noch geheilt werden, The Corruption of a Profession, ein Buch, was ich unbedingt empfehlen möchte. Und da sagt er eben auch, dass eine industrielle Kultur des Exzesses entstanden ist. Auch Gerlach, das ist der Leiter des Sachverständigenrates für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, warnt vor der Überversorgung und Übertherapie, durch die Leid zugefügt werden kann. Und es gab dann im Stern eben diese Initiative von vielen Ärzten und Medizinethikern, auch im September 2019. Wer ist denn jetzt die Cura und kann die Cura uns vielleicht helfen? Dazu nochmal Bernd Birkner, den ich anfangs ja über den Fokus zitiert hatte, also ein Arzt, der mal fast eine philosophische Ansage macht. Er sagt, Gesundheit ist so etwas wie Fürsorge und Daseinsvorsorge. Er nennt sogar den Namen Martin Heidegger. Und für ihn ist dann das ganze Sein des Menschen, das Dasein des Menschen zu verstehen als Sorge, aber als schöne Sorge, ja, der Menschen um sich und um andere. Es ist beides zusammen wichtig. Und deswegen spricht er von Fürsorge, Vorsorge und Besorgen, das unser Dasein erst ausmacht. Das Gleiche kommt von einem finnischen Kliniker, das ist Pekka Lohiala, der über Placebo-Effekte geschrieben hat und der auf der Grundlage der Studienlage, das ist bei Springer erschienen, also ein streng wissenschaftliches Buch mit Tausenden von Quellen, der sagt, Placebo-Effekte kann man ganz einfach erklären. Die entstehen dadurch, dass ein Arzt oder ein Therapeut sich zuwendet und dadurch Selbstheilungskräfte anregt. Und darum sagt er auch, diese positive Wirkung von Pflege auf die Symptome und das Wohlbefinden, das ist alles, hat eine solide wissenschaftliche Grundlage und es ist unethisch, dass wir diese Wirkung ignorieren oder kleinreden. So, und da sind wir bei der Cura und das möchte ich jetzt noch machen und dann komme ich zum Schluss. Die Geschichte der Cura, ich möchte sie vielleicht sogar einmal vorlesen, die gibt uns vielleicht eine Richtung, wo es hingeben kann. Einst saß die Göttin Cura an den Ufern eines Stromes, dem Spiele seiner Wellen zuschauend. Gedanken verloren, nahm sie ein Stück des tonhaltigen Erdreichs am Flussufer in ihre Hände und begann es zu formen. Es entstand in ihren Fingern eine Gestalt. Das bemerkte der große Gott Jupiter. Kura bat ihn, dem geformten Stück Lehm Geist einzugeben, und Jupiter erfüllte diesen Wunsch sofort. Daraufhin wollte Kura ihrer tönernen Form einen Namen geben. Weil Dinge an sich gibt es nicht, Dinge brauchen einen Namen. Das allerdings wurde ihr von Jupiter verboten, denn er selbst wollte das geformte Stück Lehm benennen. Wir wissen auch in der griechischen Mythologie, die Götter sind sehr, sehr menschlich. Ja? Da nun die beiden in Streit gerieten, erhob sich Tellus, in der griechischen Mythologie Gaia, ja, die große Erdgöttin, und forderte, dass es ihr allein zustünde, der Lehmfigur einen Namen zu geben, da es ja ein Stück von ihr selber war, das Kura geformt und Jupiter mit Geist versehen habe. Die drei Streitenden nahmen sich den Gott Saturn zum Richter. Er ist ja der Sohn der Erdgöttin Tellus und des Jupiters, der nicht nur seinen eigenen Vater kastriert und überwältigt hatte, um zu großer Macht zu kommen, sondern auch alle seine anderen Söhne bis auf den einen Jupiter aufgefressen haben soll, um auch an der Macht zu bleiben. Ja, ein guter Ratgeber. Saturn erteilte folgende anscheinend gerechte Entscheidung. Du, Jupiter, weil du ihm Geist verliehen hast, wirst bei seinem Tod den Geist dieses tönernen Wesens wieder empfangen, zurückbekommen. Du, Tellus, weil du ihm den Körper gabst, wirst mit seinem Tod den Stoff wieder erhalten, das Stoffliche. Weil aber Kura dieses Wesen gebildet hat, so soll sie, und Kura ist ja nichts anderes als der Ausdruck für Sorge, soll Kura die Sorge ihr Geschöpf, solange es lebe, besitzen. Und da der Streit ja um den Namen dieses neuen Geschöpfes ging, bestimmte Saturn auch diesen. Er sei fortan Homo zu heißen, da es aus Humus, also Erde, gemacht worden ist. Das ist als Schöpfungsmythos, finde ich, unglaublich interessant und auch von der Anthropologie her wichtig. Das heißt, der Mensch ist ein Wesen der Sorge. Und ich habe es hier nochmal zusammengefasst, auch die Bedeutungsnuancen im Lateinischen. Sorge ist ja auch im Deutschen ein etwas kompliziertes Wort. Es geht eben auch dabei um Behandlung, es geht um Sorgfalt, es geht um Kur und Pflege. Und Cura bedeutet eben beides zugleich. Die Sorge um etwas, positiv ausgedrückt, nicht, es muss keine negative Sorge sein, die schöne Sorge, wie Roland gestern sagte, sich sorgen, sich kümmern. Und auch die Pflege, wenn etwas schief geht. Und interessanterweise auch etymologisch ist Sorge immer auch Selbstfürsorge. Und das sieht man dann noch weiter, wenn man in die Etymologie geht. Hier zur Empfehlung mal von Herder, der hat diese Geschichte auch erzählt, aber lyrisch sehr schön verpackt. Und sein Schluss heißt hier, des Schicksalsspruch ist erfüllet und Mensch heißt dieses Geschöpf. Im Leben gehört es der Sorge, der Erd im Sterben und Gott. Und da ist wirklich alles drin. Das heißt, die Selbstverpflichtung auch, dass aus der Sorge die Pflege hervorgeht. Das ist ein Buch, was im Verlag von Jan Theunen erschienen ist. Ich glaube, die meisten kennen es von einem Philosophen, von Hajo Eickhoff, Sinn und Kunst der Pflege. Da steht alles drin, was wir heute, glaube ich, brauchen. Da steht auch drin, dass Sorge und Pflege nicht nur bedeutet, dass wir uns um uns selbst sorgen und pflegen und andere Menschen, sondern Pflege und Sorge haben auch mit Tiere und Pflanzen zu tun, die Naturpflege, und es gibt hier sogar die innere Pflege, die Kulturpflege. Kant hatte später ja die Selbstkultivation des Menschen auch genannt. Und dementsprechend, und jetzt sind wir bei Europa, ist Pflege nicht nur etwas Medizinisches, sondern Pflege ist zutiefst politisches Handeln und Pflege ist Pflicht. Nämlich Pflege beinhaltet ja immer die Sorge auch um die Gemeinschaft. Ohne die Pflege gibt es keine Gemeinschaft. Nur wenn sich die Gemeinschaft bewahrt, kann auch der einzelne Mensch überleben. Und interessanterweise, wieder die Sprache, die Etymologie, bedeutet Pflicht ursprünglich im Althochdeutschen, sogar noch im Mittelhochdeutschen Pflege. Für den Sprachbenutzer damals war das noch völlig klar, ja, dass es so etwas wie eine heilige Pflicht ist, sich um andere zu kümmern, weil sonst die Gemeinschaft nicht lebensfähig ist. Pflege ist eben etwas Vorrangiges und sie ist damit die Grundlage einer jeden Heilkunst. Als innere Sorge, ich sorge für mich, also ich kümmere mich um mich, ich führe einen guten Lebensstil, ja, ich schaue auch meine Umgebung mir an. Und wenn ich dann nicht mehr selber kann, und diese Situation gibt es, ja, wenn ich, und im Griechischen ist das Wort für krank ursprünglich ja nur schwach, ja, wenn ich schwach bin, dann kann ich mich auf die äußere Pflege verlassen. Andere sorgen sich dann um mich oder sorgen für mich. Und da ist wieder das, was Iwan Illich so schön in seiner Erklärung des Heilens zum Ausdruck gebracht hat. Ja, das überspringen wir jetzt mal. Mittlerweile ist das auch in der Medizin angekommen. Es gibt sogar eine wunderschöne Zeitschrift, die heißt Medical Humanities. Medical Humanities, das heißt Medizin nicht nur als Naturwissenschaft. So, und die zivilgesellschaftlichen Lösungen, da komme ich jetzt zu einer letzten Folie nach dieser und dann mache ich wirklich Schluss. Der amerikanische Kardiologe und Friedensnobelpreisträger Bernard Lowen hat es, glaube ich, sehr gut ausgedrückt. In dem Augenblick, in dem die Fürsorge dem Profit dient, hat sie die wahre Fürsorge verloren. Ich würde weitergehen, sie hat sie verraten. Ein profitorientiertes Gesundheitswesen ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. So, und was können wir tun? Das überschlagen wir jetzt. Eine konzertierte Aktion, nachhaltige Gesundheit, würde bedeuten, dass wir Gesundheit vom Menschen ausdenken. Das heißt, von diesem Ziel, Leid zu mindern, Menschen zu unterstützen, wo es notwendig ist. Deshalb muss für mich an allererster Stelle das Gesundheitswesen, ich benutze das alte Wort, gemeinwohlorientiert sein. Gesundheit muss als etwas verstanden werden, was außerhalb des Geldwertsystems gesichert wird. Es darf mit diesem Geldwertsystem gar nicht vermischt werden. Wir brauchen zweitens eine bessere Prävention und Bildung. Wenn wir über Gesundheit sprechen, dürfen wir Bildung nicht vergessen. Ohne Bildung ist auch alles nichts. Wenn wir über humane KI und Digitalisierung sprechen, müssen wir auch das vom Menschen ausdenken. Es gibt, und ich bin kein Vertreter eines Entweder-Oder, sondern Vertreter ein kluges Sowohl-als-auch, es gibt sinnvolle Möglichkeiten, aber es muss wirklich sinnvoll sein. Und es darf nicht an allererster Stelle die Psychotherapie treffen, ja, wo die Zuwendung ja etwas ganz Wichtiges ist. Wir brauchen Nachhaltigkeit, wir brauchen Resilienz und Selbstwirksamkeit. Das ist im Thema Gesundheit genauso wichtig. Wir brauchen zivilgesellschaftliche und lokale Initiativen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Wir brauchen Kulturheilkunde. Natürlich nochmal die griechische Antike, Empedokles, alle kennen ihn. Krankheit entsteht, wenn etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Nicht mehr und nicht weniger. Heilung ist immer die Wiederherstellung von Balance durch Ausgleich. Es geht darum, das richtige Maß zu finden. Aber das richtige Maß werden wir nicht finden können, wenn wir das nur mit dem machen, was wir heute Fakten nennen, Daten nennen, das heißt Naturwissenschaft oder KI, sondern es ist etwas, was für Hans-Georg Gadamer, Christoph und ich, wir sind beide mit Gadamer verbunden, was Gadamer eben so ausgedrückt hat, dass es etwas ist, das das Seiende selbst hat, das innere Maß einer Sache. Und das können wir mit unserer Alltagssprache, aber auch nicht mit der Wissenschaftssprache, das können wir nicht ausdrücken. Ich glaube, wir müssen es auch erst gar nicht versuchen, aber wir können es mit der Sprache der Dichtung ausdrücken. Und hier bitte ich jetzt um einen Moment noch Geduld, Novalis. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. In diesem Sinne, schönen Dank.